In den vergangenen Wochen wurde viel über den Stadtsoziologen André Holm diskutiert, der eigentlich Staatssekretär für Wohnen in der rot-rot-grünen Regierung von Berlin werden sollte. Auch wir bei Radio Korax haben über diese Vorgänge, über diese Diskussion berichtet. Gerade für viele Linke war ja der Name Holm mit der Hoffnung auf eine progressive Wohnpolitik in Berlin verbunden. Aber es sollte nichts werden. Im Weg stand die Stasi-Vergangenheit Holms. Sie war als Argument gegen Holm ins Feld geführt worden. Der Druck wurde so groß, dass Holm schließlich vom Amt zurückgetreten ist. Seit vergangener Woche ist André Holm nun auch seinen Job an der Berliner Humboldt-Universität los. Die Universität hat ihm gekündigt. Holm wird vorgeworfen, die Öffentlichkeit und die Universität über seine Vergangenheit beim Ministerium für Staatssicherheit getäuscht zu haben. Der Grund für diese große Debatte um André Holm ist im Grunde ein Kreuz, das Holm in seinen Bewerbungsunterlagen für die Humboldt-Universität in Berlin im Jahr 2005 falsch gesetzt hat. Ein Kreuz zur Frage, ob Holm in der DDR-Zeit als hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter tätig gewesen ist. Ein Kreuz, das er fälschlicherweise bei Nein gesetzt hat. Die vergangenen Tage erhielt die aktuelle Auseinandersetzung viel Beachtung. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow äußerte sich zum Beispiel entschieden dazu. Er meinte, dass niemand, der in irgendeiner Weise für die Staatssicherheit der DDR gearbeitet habe, heute ein Regierungsamt ausüben dürfe. Eine Frage, die sich nun viele Leute stellen, lautet: Einmal Stasi, immer Stasi? Es ist eine Frage, die sich auch der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk gestellt hat. Er ist bei der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen Fachkoordinator im Fachbereich 1, also in der Abteilung Bildung und Forschung. Er hat am 6. Januar in Berlin an einer Podiumsdiskussion mit André Holm teilgenommen und ich habe ihn jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Kowalczuk.
Hallo, schönen guten Morgen.
Sie haben selbst auch diesen Monat mit André Holm gesprochen. Sie kennen die Begleitumstände, die dazu geführt haben, dass André Holm beim Ministerium für Staatssicherheit seine Grundausbildung gemacht hat. Sie kennen nicht nur persönliche Details, Sie kennen auch die historischen Begleitumstände, in die die persönliche Geschichte von André Holm eingebettet ist. Außerdem sind Sie und Herr Holm nur 3 Jahrgänge auseinander. Unter welchen Umständen haben denn damals Jugendliche einen Karriereweg bei der Stasi eingelegt?
Naja, das ist so ganz so einfach nicht zu sagen. Deswegen bleibe ich lieber mal bei André Holm selbst. André Holm kommt aus einer Familie, in der der Urgroßvater im antifaschistischen Widerstandskampf stand, der im Konzentrationslager Sachsenhausen gesessen hat und das Gott sei Dank überlebt hat. Und der gewissermaßen so zur kommunistischen Aristokratie, also zur besonderen Führungsschicht der KPD und der Komintern zählte. Das prägt natürlich eine Familie ungemein, so eine Erfahrungsschatz, den trägt auch jeder als Rucksack mit sich herum. Der Vater von André Holm, der selbst noch in Moskau geboren wurde, 1945 machte dann Karriere im Ministerium für Staatssicherheit in der Bezirksverwaltung Berlin in der Abteilung 20 im Referat 7, in der Abteilung, die sich mit den kritischen Künstlern auseinandergesetzt hat. Der hat also unter anderem Heiner Müller oder Bettina Wegner bearbeitet. Und da ist es alles andere als zufällig oder verwunderlich, dass André Holm im Sinne des Systems, im Sinne der kommunistischen Ideologie erzogen wurde und dann auch selbst sehr frühzeitig, praktisch noch als Kind, als 13-, 14-Jähriger, sich bereit erklärte, selber in den Dienst des Ministeriums für Staatssicherheit einzutreten. Die Stasi hat vorzugsweise ihre Nachwuchskader aus diesem eigenen Milieu rekrutiert, ganz einfach aus einem ziemlich simplen Grund. Ehe jemand Mitglied, Mitarbeiter der Stasi werden konnte, gab es umfangreiche Sicherheitsüberprüfungen. Da durften keine Westkontakte sein, da durften in der Familie keine früheren, also möglichst keine früheren politischen Verfehlungen sein und so weiter und so fort. Und da war man sich natürlich bei seinen eigenen Kadern relativ sicher, dass das nicht da ist, weil also die Eltern natürlich x-mal ständig überprüft worden sind. Und da konnte man sich auch relativ sicher sein, dass also auch die Kinder dann mehr oder weniger keine Abweichung zeigen würden. Man muss sich immer vor Augen führen, so absurd sich das anhört, niemand ist von der Staatssicherheit so engmaschig und intensiv überwacht worden wie die Stasi-Mitarbeiter selbst. Und genau aus diesem Milieu haben sie dann ihre Leute rekrutiert. Und genau das ist im Prinzip jetzt 27 Jahre später, so absurd sich das anhört, André Holm zum Verhängnis geworden.
Sie haben das jetzt schon erwähnt, dass André Holm sich ja als Junge quasi sozusagen dafür entschieden hat, eine militärische Laufbahn einzugehen, auch bei der Stasi. Also mit 13, 14 Jahren sind da ja sozusagen sehr folgenreiche Entscheidungen getroffen. Nun stellt sich die Frage, wie bewusst trifft man in so einem Alter denn so eine Entscheidung? Also wie sehr sind solche Entscheidungen nicht auch von den Erwachsenen, insbesondere vom Elternhaus mit beeinflusst? Also inwiefern kann man in einem solchen Fall überhaupt auch von einer Schuld sprechen?
Gar nicht. Also jeder, der mal 13, 14 war, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten der Zuhörer mal irgendwann 13 oder 14 waren, kann sich daran relativ wahrscheinlich gut erinnern, was man so in diesem Alter irgendwie vielleicht irgendwie so unternommen hat oder was man für Flausen im Kopf hatte. Aber niemand, Gott sei Dank, wird heute vor lebensentscheidende Fragen gestellt, die man dann womöglich auch noch beantworten muss. Und jeder, der womöglich schon ein bisschen älter ist und eigene Kinder hat in diesem Alter, in 13, 14, 16, der weiß dann eigentlich erst, wie jung man in diesem Alter ist, dass es also Wahnsinn ist, dass ein System praktisch Kindern solche Lebensentscheidungen abverlangt. Und insofern, und das habe ich in den letzten Wochen häufiger gesagt, ist für mich André Holm auch ein Opfer des Systems. Ein Opfer eines Systems, das eben Kinder und Jugendliche und ihre Eltern dazu bringt, solche weitreichenden Entscheidungen treffen zu müssen. Denn es war nicht nur einfach, dass da mal jemand vorbeikam und die gesagt haben, hey André, willst du vielleicht mal bei der Stasi arbeiten? Und dann machte der ein Kreuz. Das war ein engmaschiges System, in das sich Menschen, junge Leute hineinbegeben haben, wenn sie gesagt haben, ja, ich möchte einen militärischen Beruf in der DDR ausüben. Da ist man in einem sogenannten FDJ-Bewerberkollektiv aufgenommen worden, das sich intensiv um einen kümmerte, und das kümmerte sich um einen, dass, damit man eben nicht mehr abspringt. Und insofern ist das auch ein Indiz dafür, was die DDR, was die SED-Diktatur tatsächlich also auch für ein Angesicht hatte. Etwas anderes ist es dann natürlich, wenn man mit 18 tatsächlich dann diesen Schritt geht. Da ist man dann nicht mehr Opfer, sondern da ist man dann eben auch Akteur in dem Sinne, dass man das bewusst macht. Allerdings muss man eben in Rechnung stellen, wenn jemand wie André Holm nur wenige Monate, 5 Monate, was auch immer er dort getan hat, bei der Stasi war und dann einen gänzlich anderen Weg eingeschlagen hat, dann sollte man ihm das 27 Jahre später keinesfalls irgendwie noch vor die Füße werfen. Das ist ziemlich absurd und wirklich abwegig.
Sie schreiben in Ihren Ausführungen zur Holm-Debatte, dass die Staatssicherheit nach 1990 zum historischen Sündenbock erklärt wurde und dass das auch eine gesellschaftliche Entlastungsfunktion war. Das finde ich einen interessanten Punkt. Können Sie das näher erklären? Weil tatsächlich hat doch die Stasi auch massiv in das Leben und in die Privatsphäre von Menschen eingegriffen, wie Sie jetzt auch selber beschrieben haben.
Das ist überhaupt gar keine Frage. Die Staatssicherheit war ein wichtiges Herrschaftsmittel, ein wichtiges Herrschaftsinstrument, aber nicht zum Selbstzweck, sondern von der SED. Fast alle kennen den Spruch, die Stasi ist sozusagen Schild und Schwert der Partei gewesen. Und wenn man Schild und Schwert von jemandem ist, dann gibt es einen Kopf und einen Arm, der Schild und Schwert führen. Und die Stasi war dafür da, die Herrschaft der Staatssicherheit, die Herrschaft der SED, Entschuldigung, abzusichern. Und die politisch Verantwortlichen für das Treiben der Stasi ist die SED. Und das ist das, was mich praktisch seit 27 Jahren ärgert und was ich also auch an den jüngsten Äußerungen von Ministerpräsident Ramelow ziemlich aberwitzig finde. Es ärgert mich, dass die Staatssicherheit als der Sündenbock für das ganze SED-Regime herhalten muss. Jeder kleine IM wird gejagt, da wird auch gar nicht gefragt, was der inoffizielle Mitarbeiter nun tatsächlich für die Stasi getan hat, denn Tausende haben nicht sonderlich viel getan. Unser Blick auf die Stasi ist auch ziemlich stark dadurch vernebelt, was durch die Medien immer hochgespült wird. Ich beschäftige mich seit 27 Jahren damit und kann einfach nur sagen, das ist alles natürlich etwas differenzierter und muss man alles etwas feindlicher sich anschauen. Einmal Stasi ist eben nicht immer Stasi und nicht jeder Stasi-Mitarbeiter, nicht jeder IM war gleich ein Verbrecher. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, ob man will oder nicht. Aber die Gesellschaft will das ganz offenkundig nicht zur Kenntnis nehmen, weil man einen Sündenbock braucht, auf den man alles abwälzen kann. Denn am Ende waren es eben nur die 90.000 hauptamtlichen Mitarbeiter und die 10.000 inoffiziellen Mitarbeiter, auf die man alles abwälzen kann, wenn man sich dazu bekennen würde, dass das System der DDR von einer ganz anderen engmaschigen politischen Systematik getragen worden wäre, dann würde man zu anderen Verantwortlichkeiten kommen und dann wäre man nämlich bei der SED. Und da ist das, was ich eben Entlastungsfunktion meine. Herr Ramelow sagt, ja, also bei ihm würde sowas nicht vorkommen, ehemalige Mitarbeiter der Staatssicherheit hätten in Regierungsämtern nichts zu suchen. Das halte ich vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel bei Herrn Ramelow in seiner Landtagsfraktion ein ehemaliger politischer Mitarbeiter der Abteilung Kirchenfragen beim Rat des Bezirkes Erfurt arbeitet, doch für eine reichlich verwegene Auskunft. Denn dieser Mitarbeiter hat, ohne dass ich sozusagen die Details kennen muss, eine weitaus höhere politische Verantwortung für das System als so ein ehemaliger praktisch Mitarbeiter in Ausbildung wie André Holm. Das nenne ich Entlastungsfunktion und das ist eine Sache, die wir praktisch in den letzten 27 Jahren aller Orten sozusagen beobachten mussten und die auch immer wieder aufs Neue sanktioniert wird. Jeder kleine Stasi-Mitarbeiter wird wie sozusagen der letzte Verbrecher durchs Dorf gejagt und die anderen reiben sich die Hände.
Sie haben das jetzt also gesagt, es gibt sozusagen eine Fokussierung auf die Stasi, über die man spricht, aber dass andere Aspekte der DDR-Vergangenheit dann weniger Aufmerksamkeit erfahren. In diesem Zusammenhang weisen Sie ja auch auf den Umstand hin, dass im Zuge der Wende CDU und FDP die entsprechenden Blockparteien im Osten übernommen haben. Also das heißt, die Ost-CDU wurde Teil der CDU, die LDPD wurde Teil der FDP. Inwiefern sind diese Übernahmen Ihres Erachtens denn auch mit einer fehlenden Aufarbeitung verbunden?
Naja, die haben sich das relativ einfach gemacht. Sie müssen sich zurückversetzen in die Situation 1990. Die ganzen Westparteien standen gewissermaßen vor einem unbekannten Land, vor einem weißen Flecken auf der Landkarte und rangelten nun irgendwie um die politische Macht. Und da kam die CDU Ende 1989, Anfang 1990 auf die Idee, die Ost-CDU, die ehemalige Blockpartei, also gewissermaßen eine Schwester der SED, zu kassieren. Und zwar gar nicht so sehr, weil die jetzt auf das Geld oder irgendwie so angewiesen wären, zumal das Geld auch alles mehr oder weniger in den Staat dann abfloss, sondern die übernahmen eine intakte Infrastruktur. Die Blockpartei war ja so ähnlich wie die Blockparteien waren so ähnlich wie die SED über die gesamte DDR mit einem engmaschigen Netz ausgebreitet und das übernahmen die CDU bzw. die FDP bei der LDP und waren praktisch über Nacht im gesamten Osten mit ihren eigenen Stützpunkten aktiv und wir kennen die unter anderem auch die Auswirkungen. Die haben die Wahlen, die ersten freien Volkskammerwahlen grandios gewonnen und das hat sie dann natürlich auch dazu gebracht, über die Vergangenheit ihrer eigenen Blockparteien, über das, was ja jetzt Teil ihrer Vergangenheit ist, Teil ihrer auch Herkunft, muss man sagen, zu schweigen, weil dann hätte man ja darüber reden müssen, dass eben auch diese Parteien Teil des SED-Herrschaftssystems waren. Und das ist eine ziemlich, wie ich finde, verlogene Angelegenheit.
Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu den Debatten um André Holm, dann hat ja jetzt die Berliner Landesregierung die Entlassung von Holm zuerst abhängig gemacht von der Einschätzung der Berliner Humboldt-Universität. Noch davor hatte dann der Berliner Oberbürgermeister den Senat um die Entlassung Holms gebeten. Dieser Entlassung ist Holm zuvor gekommen. Er hat sich schließlich von sich aus dazu entschieden, zurückgetreten, auch verbunden mit einem Statement. In der letzten Woche hat die Präsidentin der HU dann auch die Entlassung von Holm sozusagen als Mitarbeiter der Universität bekannt gegeben. Das heißt, nun ist Holm sowohl sein Posten als Staatssekretär als auch seinen Job an der Uni los. Wie schätzen Sie dieses Ergebnis ein?
Also ich kenne natürlich die einzelnen Hintergründe jetzt auch nicht so detailliert, aber ich gehe nicht davon aus, dass André Holm freiwillig zurückgetreten ist, sondern er ist, glaube ich, unter Druck seiner Partei, also der er zwar nicht angehört, aber die ihn nominiert hat, der Linkspartei zurückgetreten, weil es sonst zu einem Kräftemessen gekommen wäre und die Koalition wohl in Berlin zerbrochen wäre, ohne dass sie so richtig an den Start gekommen wäre. Also insofern ist so ganz freiwillig erscheint mir das nicht zu sein. Das scheint mir also auch die alle beteiligten Parteien keine besonders rühmliche Rolle gespielt zu haben, einschließlich der Linkspartei. Was dann das Verhalten der Humboldt-Universität anbelangt, das ist mir also nun völlig rätselhaft. Sicher, Holm hat 2005 ein falsches Kreuz gesetzt. Er hat eine falsche Angabe in dem Fragebogen gemacht. Gleichwohl muss man doch berücksichtigen. Auch das war schon 15 Jahre nach der Revolution in Ostdeutschland. Und in diesen 15 Jahren zuvor gab es eine millionenfache Überprüfungspraxis in Ostdeutschland, an die sich die das damals erlebt haben, wohl alle irgendwie erinnern können. Und kaum jemand würde sagen, da ist besonders behutsam und besonders differenziert vorgegangen. Natürlich gab es das im Einzelfall, aber es gab eben auch sehr viele neue Ungerechtigkeiten, die man einfach nicht vom Tisch diskutieren kann. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, auf der einen Seite, dass niemand Erfahrung damit hatte und man irgendwie sich da durchwurschteln musste. Auf der anderen Seite waren diese Überprüfungen auch Teil einer Strategie zum notwendigen Personalabbau, gerade in den öffentlichen Diensten. Was aber in diesen ganzen Überprüfungen überhaupt nicht vorgesehen war, das war die Frage, wie man eigentlich mit früheren hauptamtlichen Mitarbeitern der Stasi umgehen sollte. Denn diese ganze Fragebogenaktion zielten ja alle mehr oder weniger auf Leute aus dem Zivilleben, die eine wie auch immer geartete Kooperation, inoffizielle Mitarbeit, Zusammenarbeit mit der Stasi hatten, aber eben aus einem anderen Berufsfeld heraus. Und die zielte nicht darauf, was eigentlich passiert, wenn sich ein früherer hauptamtlicher Mitarbeiter der Stasi nun zum Beispiel im öffentlichen Dienst auf eine erhobene Position bewirbt. In Berlin gibt es dafür bis 2005 überhaupt gar kein einziges Beispiel. Und schon gar kein Beispiel, dass das mal positiv ausgegangen wäre. Das muss man einfach wissen, um die Nöte eines jungen Mannes auch, glaube ich, zu verstehen, der nach 1990 anfängt zu studieren, eine völlig neue berufliche Karriere einschlägt und der sich dann bewirbt um einen Job, der mit dem, was er bis 1990 gemacht hat, gar nichts mehr zu tun hat. Und er musste davon ausgehen, dass er diesen Job nicht bekommt. Und das ist genau das, was ich nenne, da habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, dass er da eine falsche Angabe gemacht hat. Man muss vielmehr die Humboldt-Universität fragen, wozu sie eigentlich ihre potenziellen künftigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine solche Frage stellt, ohne dann das zu überprüfen. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen aberwitzig. Und insofern kann ich das verstehen. Und was ich nicht verstehen kann, ist, dass Holm dann 12 Jahre unbeanstandet an der Humboldt-Universität arbeitet. Offenbar, ich kann das nicht einschätzen, offenbar ein renommierter Wissenschaftler ist und offenbar auch ein sehr beliebter Dozent ist, dem dann deshalb gekündigt wird. Also ich finde das aberwitzig und wahnsinnig und glaube auch nicht, dass das vor Arbeitsgerichten in Deutschland Bestand haben kann, wenn jedenfalls mein Gerechtigkeitsempfinden es da erheblich stört.
Das wird sich ja nun auch noch rausstellen, weil Herr Holm angekündigt hat, da auch sozusagen klagen zu wollen gegen diese Entlassung. Jetzt stellt sich ja, wenn wir auf die Debatte zurückgehen, auch die Frage, was aus dem Fall André Holm möglicherweise folgt. Es geht ja um die Frage, was eine Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit bedeutet und welche Konsequenzen der Jetztzeit daraus gezogen werden. Das ist kompliziert. Ich denke, das hat sich in unserem Gespräch auch gezeigt. Wir haben einerseits gesehen, dass der Fall Holm von allen möglichen Seiten instrumentalisiert wurde. Auf der anderen Seite kann man sehen, dass eine Thematisierung nicht automatisch eine Aufarbeitung bedeuten muss, wie im Fall der alleinigen Fokussierung auf die Stasi. Was würden Sie sich denn von einer öffentlichen Debatte wünschen, in der es um eine Aufarbeitung dieser Vergangenheit geht? In welche Richtung sollte Ihres Erachtens da gedacht werden?
Also zunächst möchte ich nochmal vorwegschicken, dass ich in den letzten Wochen wirklich erschrocken war, beziehungsweise mir verwundert die Augen gerieben habe. Ich bin ja selber Teil dieses ganzen Aufarbeitungszirkuses und dieser ganzen Aufarbeitungsdebatten, der wissenschaftlichen Debatten um die DDR und den Kommunismus und habe mich schon ziemlich sozusagen gewundert, dass all die Reflexe aus den frühen 90er Jahren auf einmal sofort wieder da waren. Ja, dass also tatsächlich das, was wir auf der Veranstaltung fragten, einmal Stasi, immer Stasi, ja mehr oder weniger dann doch kein Fragezeichen mehr hatte, sondern mit einem Ausrufezeichen. Und das betrübt mich schon, weil das natürlich irgendwie auch zeigt, dass die ganzen Debatten, wissenschaftlichen Debatten wie politischen Debatten um die DDR, um die Staatssicherheit, um das SED-Regime doch irgendwie an der Gesellschaft ziemlich vorbeirauscht sind und offenbar keine Spuren hinterlassen hatten, weil es gar keinen Platz und gar keine Chance gab für Differenzierung, für die berühmten Grautöne in der Gesellschaft und in der Geschichte. Denn die Geschichte besteht vor allen Dingen aus Grautönen. Sie ist vor allen Dingen ein Vorgang, in dem unentwegt Dinge passieren, die uns nicht passen und mit denen wir irgendwie klarkommen müssen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Und stattdessen gab es hier doch wieder ganz einfache, klare, dichotomische Weltbilder, Geschichtsbilder, die einem natürlich irgendwie auch ein bisschen ja fast Angst machen für die Gegenwart und Zukunft, wenn man sich auch anschaut, wie sozusagen Europa oder wie die USA gerade ticken, welche Leute da besonders großen Zuspruch und Zulauf haben, dann ist das umgekehrt eben in solcher Debatte nur so ein Spiegelbild dafür. Und insofern, was ich mir wünschen würde, ich wünschte mir einfach, dass wir von der Aufarbeitung der DDR, der SED-Diktatur wegkommen zu einer Historisierung. Das, was auch mit anderen Regimen passiert ist, eine Historisierung heißt, dass nicht mehr unentwegt, wenn es um Verantwortlichkeiten geht, danach gefragt wird, was dann also daraus folgt, welche Köpfe dann rollen. Das heißt nicht, dass man Verbrechen bagatellisiert und das heißt schon gar nicht, dass man Verbrecher, wirkliche Verbrecher dafür zur Verantwortung zieht. Das heißt aber, dass es gewissermaßen eine gewisse Grenze gibt, unterhalb derer man dann eben nicht immer nur noch nach persönlichen Konsequenzen fragt, sondern dass man zukunftsorientiert mit Geschichte umgeht. Und das heißt für mich vor allen Dingen, dass man angstfrei über die Vergangenheit reden kann, auch über das, was man selber gemacht hat, über seine eigene Biografie. Denn das ist das Wesensmerkmal von einer Diktatur. Fast keiner kommt da unbeschadet raus und fast keine Biografie ist brüchefrei. Und genau das ist aber das Spannende, wenn wir uns mit den Brüchen in Biografien und in der Geschichte beschäftigen. Und das funktioniert aber nur, wenn das angstfrei funktioniert, ohne dass man permanent die Befürchtung haben muss, wenn ich das und das sage, dann wird über mich der Stab gebrochen oder ich kriege einen Job nicht oder ich verliere das. Das ist, ich glaube, 27 Jahre später dann auch einfach mal genug.